Dem US-Konsumenten wird wahrscheinlich Mitte des Jahres die Puste ausgehen. Und dann sprechen wir wieder sehr viel vehementer über Rezession wie zurzeit.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Und mit Tilman Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management, der Anlegern empfiehlt, sich auf eine Rezession in der zweiten Jahreshälfte gut vorzubereiten. Herr Galler, so wie Sie es gerade in Ihrem Vortrag auf dem Fonds Professionell Kongress 2023 beschrieben haben, die Lage, haben wir doch noch gar keine Rezession, oder?
Ja, momentan haben wir noch keine. Ja.
Und Sie rechnen noch mit einer im zweiten Quartal?
Ja. Also nicht im zweiten Quartal, aber wenn wir in die zweite Jahreshälfte blicken, auch mit Blick auf 2024, wird unserer Ansicht nach eine Rezession unvermeidlich sein.
Mhm. Wird es auch, wie Sie angesprochen haben, von der Notenbank gewollt sein, weil das die einzige Möglichkeit ist, die Lohnpreisspirale wieder in den Griff zu bekommen, oder ist das jetzt übertrieben?
Nein, also das ist genau richtig gesehen. Also die Zentralbanken sind sicherlich zurzeit sehr besorgt. Mhm. Nicht nur über das relativ hartnäckige Wachstum, gerade auch in den USA, hat man ja auch gestern bei Powell wieder hören können, sondern eben natürlich auch über die Inflationsentwicklung, wo man jetzt feststellen kann, dass der Rückgang der Inflation an Tempo verliert. Dass sich die Inflation eben dann doch als hartnäckiger geriert, als wir das ursprünglich vielleicht uns auch gewünscht haben.
Ja.
Und das zeigt jetzt eben auch immer mehr, dass die Zentralbanken gewillt sind, entsprechend auch dafür zu sorgen, dass die Nachfrage schwächer wird und damit eben dann auch die Inflation unterkommen kann. Aber das ist dann auch ein Punkt, wo man dafür sorgen muss, dass die wirtschaftliche Tätigkeit so stark nachlässt, dass auch der Arbeitsmarkt anfängt, schwächer zu werden. Weil sonst ist eben genau das, was Sie angesprochen haben, das Risiko, dass es zu einer Lohnpreisspirale kommt. Man sieht ja jetzt schon, wie die Lohnforderungen Stück für Stück nach oben gehen. Die neuen Lohnrunden, eben jetzt auch für 2023, sind ja teilweise schon relativ sportlich gestaltet.
Ja.
Man sieht beispielsweise beim öffentlichen Dienst in Deutschland schon über 10% Lohnforderungen. Und generell wird eben auch erwartet für den europäischen Raum, für den Euro-Raum, dass in diesem Jahr wohl die Lohnsteigerungen über 5% ansteigen.
Und ist es eigentlich, Sie haben von Verzögerung gesprochen, wollen das die Firmen eben nicht wahrhaben oder Sie haben einfach Angst, dass Sie nicht wieder das Personal zurückkriegen? Sie müssten eigentlich mehr entlassen, wie was wir jetzt gerade sehen.
Ja, und das ist genau der Punkt.
Also ist es nur in Europa so oder in Amerika auch so?
Es ist natürlich auch in Amerika so. Es ist nicht in allen Branchen so. Man sieht beispielsweise auch in der IT-Branche, wie da jetzt doch schon eine Schwäche einzieht. Aber da soll man sich nicht täuschen lassen. In der Breite sind die Unternehmen immer noch sehr zögerlich. Und das bedeutet eben auch, der Druck auf der Ertragsseite muss erst sehr viel stärker werden, bevor die Unternehmen dann beginnen werden, dann auch auf breiterer Basis dann auch Arbeitskräfte freizusetzen. Und das ist dann eine Situation, wenn die Arbeitslosigkeit jetzt von den über 50-Jahrestief, wo wir uns momentan befinden, gerade auch in den USA mit 3,4%, das war das letzte Mal, wo wir Ende der 60er Jahren auf dem Niveau waren. Erst wenn da entsprechend auch die Arbeitslosenquote wieder beginnt zu steigen, dann wird der Lohndruck auch nachhaltig nachlassen. Und das mehr oder minder schwächt dann auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und das gibt dann das Potenzial, dass dann auch die Inflationsrate dann deutlicher zurückkommt.
Und weil Sie gesagt haben, der Druck muss erst größer werden, wenn wir uns jetzt die Zahlen angeschaut haben oder die Bilanzsaison war ja nicht so schlecht, aber heißt es, man muss mehr auf den Ausblick schauen und der schaut schon anders aus? Oder?
Ja, ich glaube, man sollte sich da auch nicht täuschen lassen und deshalb sind wir noch vorsichtig. Also wir sehen die Zentralbanken, gerade auch die Fed, sehr stark auf der Bremse. Aber wir sehen trotzdem das Potenzial, dass die Fed dann auch im Sommer dann auch pausieren kann. Warum? Weil eben jetzt die US-Wirtschaft, die momentan, ich habe vorhin gesagt, sehr stark aus den Startlöchern gekommen ist in diesem Jahr, nicht so stark ist, wie sie vielleicht erscheint. Weil gerade auch der Konsument, das ist für mich so ein tönerner Riese. Der Konsum ist momentan relativ robust, er treibt das Wachstum, das haben wir im letzten Quartal schon gesehen, mit 2,7% Wirtschaftswachstum. Wenn man jetzt mehr oder minder den Tracker der Atlanta Fed sich anschaut, für dieses Quartal, für das laufende Quartal, sind wir so auf Kurs um die 2% Wachstum, vielleicht sogar etwas schwächer in den USA. Aber das ist natürlich konsumgetrieben. Aber unserer Ansicht nach passiert jetzt Folgendes. Der US-Konsument hat jetzt in den letzten Quartalen verzweifelt versucht, mehr oder minder aufgrund der gestiegenen Preise, seinen Lebensstil beizubehalten. Und er konnte das auch teilweise auch erzielen, indem er zwei Dinge getan hat. Erstens, er hat die Reserven angezapft. Und davon haben wir sehr viele gehabt. Denn durch die Lockdowns, durch die hohe Sparquote, durch die staatlichen Stützungsmaßnahmen und Sozialtransfers haben sich in den USA Überschussersparnisse von über 2 Billionen US-Dollar angesammelt. Aber die schmelzen ab momentan ja wie der Schnee draußen bei dem warmen Wetter. Die haben sich jetzt schon mehr als halbiert. Und bei der jetzigen Geschwindigkeit werden die Überschussersparnisse im Juni, Juli aufgebraucht sein. Dann hat der US-Konsument noch eine zweite Sache gemacht. Er hat die Kreditkarten wieder glühen lassen. Also das heißt, Konsumkredite, Kreditkartensalden sind alle wieder stark angestiegen. Das heißt also, der Leverage der Privathaushalte ist nach oben gegangen und geht nach oben. Und das führt eben auch dazu, dass jetzt natürlich auch bei der jetzigen Zinslage der Schuldendienst beginnt, immer mehr in das verfügbare Einkommen einzuschneiden. Und das sind eben zwei Trends, wo wir sagen, dieses Konsumniveau, was wir zurzeit haben, ist zwar relativ hoch, aber nicht nachhaltig. Aus dem US-Konsumenten wird wahrscheinlich Mitte des Jahres die Puste ausgehen. Und dann sprechen wir wieder sehr viel vehementer über Rezession wie zurzeit.
Und warum nimmt es Ihre Warnung quasi der Markt nicht wahr? Was haben wir denn jetzt die ersten zwei Monate gesehen? Warum ist es eigentlich so hochgegangen? Ist das jetzt ein Bärenmarkt-Rally, was wir gesehen haben? Oder Alternativen gab es ja jetzt durch die Bonds. Aber warum sind trotzdem die Aktienmärkte so angestiegen?
Also das hat natürlich auch mit der Marktbewegung bis in den Herbst im vergangenen Jahr zu tun. Da wurde schon sehr viel Schlechtes eingepreist. Wir haben ja einen Bärenmarkt gehabt. Die Kurse sind mehr als 20% vom Hoch gefallen. Das heißt, dann hat man schon begonnen, durchaus auch eine ordentliche Rezession einzupreisen. Das Ganze wurde jetzt ausgepreist. Also man ist momentan in einem Camp, dass man wohl eher mit einem Soft Landing oder manche fangen jetzt sogar an, über No Landing zu sprechen, das einzupreisen. Es ist durchaus möglich, dass es passiert. Und dann ist es in der Tat so, dass die Aktienmärkte ihre Tiefstände gesehen haben. Aber das Risiko steigt eben dann auch, je kräftiger auch die Zentralbanken die Zinsschraube drehen, dass es eben nicht zu einer weichen Landung kommt, sondern dass der Abschwung doch etwas umfangreicher und größer wird, als man sich das bisher vorstellen kann. Das ist so der Zwiespalt, in dem sich der Aktienmarkt bewegt. Durchaus die Chance, dass es eben einen Soft Landing gibt. Und dann sind die Kurse, die wir aktuell haben, durchaus auf einem angemessenen Niveau. Und auf der anderen Seite immer noch das Risiko, dass es dann doch etwas schwieriger und schlimmer werden kann. Da spricht eben neben dem Konsumenten noch ein anderer Faktor dazu, dass die Risiken größer werden. Das sind die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt.
Ja, und wo geht das Geld vom Immobilienmarkt hin?
Ja, teilweise gehen die dann auch sicherlich auch wieder in den Anleihenmarkt beispielsweise. Weil da ist aus den fest unverzinslichen sind jetzt wieder fest verzinsliche Papiere geworden. Und sie sind jetzt auf dem Renditeniveau in Europa jetzt in vielen Ländern über 3%. In den USA jetzt an die 4%. Wenn man noch ein paar Corporates dazu nimmt, nochmal 1% mehr auf dem Niveau, wo man durchaus auch mit längerfristigen Inflationserwartungen positive Realrenditen erzielen kann. Und das ist sicherlich auch ein Bereich, wo wir sagen, das ist jetzt durch diesen Crash, den wir erlebt haben, innerhalb kürzester Zeit sind Anleihen auch wieder eine ernstzunehmende Anlageklasse geworden, auch für die Investorenschaft.
Das haben Sie ja auch gefragt, Ihren Kollegen, die Dividendentitel. Mhm. Ja. Ist das dann nicht ein sehr großer Wettbewerber, die Anleihen? Weil das sind ja die typischen Dividendentitelkäufer, ja, oder? Die auf einen Coupon oder auf eine Dividende schielen.
Ich denke, die Renten haben sicherlich auch wieder etwas an größeren Platz wie in den letzten Jahren im Portfolio verdient.
Ja.
Aber auf der anderen Seite sollte man eines nicht unterschätzen, dass wenn man sich eine Rente kauft, gerade eine 10-Jährige, nehmen wir jetzt mal die 10-Jährige Österreicher, die ist jetzt, glaube ich, bei knapp 3,3.
Ja.
Dann lockt man sich das mehr oder minder für 10 Jahre ein. 3,3 jedes Jahr. Ne?
Mhm.
Auf der anderen Seite, wenn man jetzt in europäische Aktien beispielsweise investiert, hat man aktuell eine Dividendenrendite von 3% ungefähr.
Ja.
Und man hat aber das Potenzial, dass in den kommenden 10 Jahren eben, auch wenn jetzt mal eine Rezession kommt, ja, langfristig die Gewinne wieder steigen. Und wenn die Gewinne steigen, dann auch natürlich die Ausschüttung steigen.
Mhm.
Das heißt, diese 3,3% Dividendenrendite, die man hat, die sind nicht fix, sondern sie haben eben das Potenzial, nach oben zu gehen. Das heißt, auf das ursprünglich eingesetzte Kapital bekommt man dann mit den zukünftigen Dividendensteigerungen sehr viel mehr Ausschüttung als bei den Anleihen. Und das ist der Charme von Dividendentiteln.
Vorausgesetzt, man erlebt nicht wieder eine Pandemie und die Dividenden können natürlich auch nach unten sich bewegen.
Sie können, aber trotz Pandemie, das haben wir auch gesehen, haben sie sich wieder sehr schnell erholt.
Mhm.
Also das sind immer mal Einschnitte, die kommen, aber es gab eigentlich kaum Phasen, wo auf 10, 15 Jahres Sicht, und das ist eben ja für viele eben auch die Langfristperspektive, was die Altersvorsorge betrifft, gab es kaum Phasen, wo entsprechend Unternehmensgewinne nicht gesteigert werden konnten, damit eben auch die Ausschüttung.
Wo sehen Sie denn die Dividendentitel vor allen Dingen beheimatet? Also die Europäer sind ja normalerweise fleißige Ausschütter, aber jetzt gibt es ja in Amerika diese Erhöhung der Rückkäufe, werden vervierfacht die Besteuerung. Kann das sein, dass es dann eine Sonderkonjunkturdividende gibt, dass eben viele Firmen, wenn ich mir vorstelle, Apple steigt auf Dividende um von Aktienrückkäufe, dann habe ich da ja sehr viel Potenzial in Amerika. Oder?
Das kann sicherlich von der Seite her das Ausschüttungsprofil verändern.
Mhm.
Aber beispielsweise so, wie wir das Thema Dividenden angehen, ist das gar nicht so relevant.
Mhm.
Weil wir schauen nicht nur auf die reine Rendite, sondern wir schauen auch auf die Ertragskraft und das Gewinnwachstumspotenzial des Unternehmens.
Mhm.
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Sonst müsste man ja nur eine Excel-Übung machen und mehr oder minder das Aktienuniversum sortieren von der Größe nach.
Ja.
Das ist leider nicht so einfach. Und da spielt eben der Ansatz durchaus mit rein, dass es hilfreich ist, eben dann auf die Gesamtertragskraft des Unternehmens zu schauen.
Mhm.
Und wenn sich da innerhalb mal etwas verschiebt,
ja,
gerade dann auch, ob man jetzt mehr Share-Buybacks oder mehr Dividenden tätigt bei den Ausschüttungen, das sollte dann auch der Gesamtrendite keinen Abbruch tun. Und dann ist es noch eine andere Komponente, die halt auch wichtig ist. Es kann manchmal auch attraktiv sein, Unternehmen mit einer etwas niedrigeren Dividendenrendite reinzukaufen, die entsprechend ein hohes Wachstumspotenzial auch der Dividende haben, weil sie eben halt aktuell viele ihrer Gewinne lieber reinvestieren in das zukünftige Wachstum.
Genau, das wollte ich Sie als nächstes fragen, wenn ich jetzt wirklich ein Langfristinvestor bin, ja, bin ich da mit Dividendentiteln wirklich gut aufgehoben, weil da wäre es ja besser, wenn ich sage, ich nehme Unternehmen, die ins Wachstum investieren, weil ich will sie ja praktisch in 10 Jahren behalten oder länger.
Ja, und das, ich meine, es ist viele Wege führen nach oben.
Okay, ja.
Aber das Entscheidende ist oftmals dann auch, was ist der Startpunkt der Bewertung, wenn ich mich mehr oder minder, wenn ich investiere und wenn ich reingehe?
Ja.
Und natürlich nach der Finanzkrise war auch aus relativer Sicht beispielsweise der Bewertungsspread zwischen Wachstumsaktien und Substanzwerten, teilweise auch Dividendenwerte, sehr, sehr niedrig.
Mhm.
Das heißt, im historischen Vergleich waren damals Wachstumsaktien unheimlich attraktiv.
Mhm.
Und das hat sich dann jetzt langfristig eben ausbezahlt. Aber man sollte sich jetzt da nicht täuschen lassen. Wachstumswerte, auch wenn sie jetzt korrigiert haben, sind im Schnitt immer noch relativ teuer. Mhm. Und auch der Bewertungsvorsprung, der KGV-Aufschlag auch zu den Substanzwerten, ist weiterhin relativ hoch. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt dann auch. Natürlich haben dann Wachstumswerte immer noch natürlich auch Kurspotenzial auf lange Frist. Aber auf dem jetzigen Bewertungsniveau kann man dieses Potenzial vielleicht etwas stärker auf der anderen Seite heben.
Aber da denke ich jetzt mal an Procter & Gamble, Nestle etc., so typische Ausschütter auch. Ja? Die sind ja extrem hoch bewertet derzeit, weil das haben die praktisch Investoren bezahlt, weil es gab ja keine Alternative, es gab kaum Zinsen. Aber wenn jetzt das Zinsniveau ansteigt, sind dann nicht die Bewertungen gerade von diesen Unternehmen viel zu hoch?
Und ich glaube, deshalb braucht man eben halt auch beim Dividendeninvestment so eine gewisse Flexibilität. Mhm. Und das ist eben auch genau der Grund, weshalb ich auch da in dem Bereich keiner großer Freund von Passivinvestments bin. Weil eben auch vorhin gesagt, Dividende ist nicht gleich Dividende. Ja. Die Bewertung spielt auch eine Rolle. Und es gab Phasen, da waren tatsächlich auch diese stabilen Dividendentitel, wollte keiner haben. Da waren die relativ günstig. Das hat dann enormes Langfristpotenzial dann geliefert. Und es gibt Phasen, dann sind vielleicht gerade auch diese defensiven Wachstumsausschütter, wie sie genannt haben, wie Procter & Gamble und Nestle, sind halt manchmal eher dann etwas auf der teuren Seite. Dann lohnt es sich vielleicht etwas stärker, auch in die Zykliker zu gehen und in die zyklischen Dividendenunternehmen. Und wenn man die Flexibilität sich nimmt und die hat und dann entsprechend schaut, wo sind die Opportunitäten auch längerfristig, wo haben sich Bewertungsdivergenzen aufgetan, die man aktiv nutzen kann? Ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg, langfristig eben entsprechend auch Erfolg zu haben.
Da haben Sie was Wichtiges gesagt. Man findet Wachstum oder man findet Dividendentitel nicht nur bei Value, sondern da quer durchs Gemüse.
Richtig,
oder?
Ja, genau.
Da sollte man diversifizieren.
Also man sollte sich nicht nur rein auf Value beschränken, weil Value ist eine bunte Kuh.
Ja.
Das kann viele Ausprägungen haben. Ja. Value-Titel können Value sein, weil man nicht mehr weiß, gibt es das Unternehmen morgen überhaupt noch? Oder weil sie so zyklisch sind, weil man nicht weiß, was sie morgen verdienen und geschweige denn übermorgen verdienen können. Oder sie sind eben Value, weil sie kein Wachstum haben und entsprechend da günstig sind. Also das sind unterschiedliche Komponenten, wie Value sich mehr oder minder auch definieren kann. Und von der Seite her muss man da eben dann auch schauen, wenn man in Dividendentitel investiert, in welche Bereiche möchte ich mich jetzt bewegen, wo sind jetzt die Chancen, was ist mein Ansatz.
Weil ich denke nämlich gerade, weil Sie angesprochen haben, der Konsum wird abbröckeln und es sind aber auch gerade viele Dividendentitel im konsumnahen Bereich, ja, oder Consumer Staples. Das heißt, da muss man dann wirklich auch bei den Dividendentiteln stark selektieren und muss das berücksichtigen, dass der Konsum zurückgeht.
Ja, in der jetzigen Phase, wo der Konsum schwächer wird, ist Pricing Power ganz wichtig.
Ja.
Das heißt, auch im Konsumbereich natürlich, welche Unternehmen haben so starken Brand oder welche Unternehmen haben vielleicht auch so vom Marktanteil so eine dominierende Position, dass sie eben auch bei einer schwächeren Nachfrage ihre Preise und ihre Marge einigermaßen halten und verteidigen können. Andere Unternehmen, die das nicht haben, die werden jetzt halt dann wahrscheinlich erstmal gerupft werden, weil dann auch die Marge sehr stark zurückkommt, die Ertragslage schwindet und da natürlich dann auch die Dividende wackelt.
Ja, das heißt, auf Qualität muss man achten.
Absolut, ja.
Aber das findet man auch bei Zyklikern. Nochmal ganz kurz zu den Zyklikern. Das war ja interessant. Die Konjunktur springt nicht an, aber die Zykliker sind schon zu Beginn gelaufen jetzt.
Ja.
Also warum sind die eigentlich sozusagen dem Zyklus vorausgeeilt, so viel vorausgeeilt?
Ja, das hat auch wieder mit der Marktbewegung zu tun. Es war ja im Herbst teilweise schon so eine Stimmung, wir sind im Untergang geweiht und alles wird schlecht. Und die Zykliker sind enorm verprügelt worden, auch was die Kursentwicklung betrifft. Mhm. Und ich würde das jetzt auch als eine gewisse Gegenbewegung dann auch sehen. Mhm. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir am Beginn eines neuen Zyklus stehen. Eher das Gegenteil. Es ist einfach, es war zu viel Negatives eingepreist. Mhm. Man ist da wieder etwas realistischer geworden. Bedeutet aber auch, dass jetzt aus relativer Sicht die defensiven Titel wieder attraktiver geworden sind. Also wir sind momentan in so einer Art Zwischenphase, wo Defensive und Zykliker durchaus ähnlich attraktiv gepreist sind. Also es sind keine jetzt enorme Divergenzen, die jetzt ein Schwergewicht auf die eine oder andere Seite rechtfertigen.
Also jedenfalls nur eine Gegenbewegung und kein Konjunkturfrühling, den wir gerade sehen.
Nein, da wurde noch nicht, ich denke, da wurde noch nicht die kommende Erholung eingepreist. Okay. Sondern der Trend geht eher noch in die andere Richtung. Wir sind momentan noch oben und müssen uns einfach Gedanken machen, wie tief geht's runter. Okay. Und da gibt es eben für uns zwei realistische Szenarien. Das ist eine leichte Rezession und eine tiefe Rezession. Ja. Alles andere ist illusorisch. Dieses No-Landing-Szenario wird nur dazu führen, dass die Zentralbanken mit den Zinsen noch höher gehen. Ja, wenn man so schön sagt, so in der Theorie, in der Akademik, das ist kein Steady State.
Mhm. Aber das heißt doch, dass man eigentlich mit Anleihen auch sehr risikobehaftet unterwegs ist, wenn es noch nach oben geht.
Also dieses No-Landing-Szenario ist sicherlich etwas, was nochmal auf der Anleihenseite nochmal ein bisschen rütteln kann. Mhm. Aber das besorgt uns nicht mehr.
Ah, okay. Das ist,
weil wenn man jetzt schaut, durch diesen Crash, der da stattgefunden hat, von den Zinsen, die jetzt, wenn man sieht, vor gut einem Jahr haben wir noch Negativverzinsungen gehabt hier im Euro-Bereich. Jetzt sind wir über 3%. Den größten Teil der Anpassungen haben wir hinter uns. Mhm. Und ich denke, es macht jetzt keinen so großen Unterschied mehr, ob jetzt beispielsweise die Fed bei 5,25 aufhört oder bei 5,75. Mhm. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett.
Okay.
Das meiste ist im Endeffekt gemacht worden. Wenn man dieses Konjunkturbild hat, was wir haben, dass es in der zweiten Jahreshälfte doch zu einer deutlichen Abschwächung der Konjunktur kommt, dann geht die Inflation dann auch stärker zurück und dann werden die Zentralbanken aufhören und dann werden die Rentenmärkte beginnen, die mögliche Rezession einzupreisen und das heißt, die Renditen gehen nach unten.
Dann vielleicht noch zu Ihren Top 10 Picks. Mir ist nur Bank of America aufgefallen, war dabei. Und ich will jetzt gar nicht auf die Aktie eingehen, sondern nur als Beispiel. Also die Bank of America, die ist in den letzten halben Jahren um 20% gefallen. Ja? Aber sie, wenn ich jetzt sage, okay, die hat super Dividende, aber ich muss natürlich auf den Wert und die Bewertung selbst auch achten. Oder ich kann nicht einfach nur Dividenden spielen, weil Sie haben gesagt, bei Ihnen, Sie schauen immer auf beide, auf die Ertragskraft und auf die Bewertung auch der Titel. Die Sie
haben. Und das sind sicherlich auch Finanztitel für uns eben auch mittelfristig attraktiver geworden, weil sich da fundamental einiges geändert hat jetzt auch. Mhm. In den ganzen Jahren auch der Regulierung, die stattgefunden haben, ist das Eigenkapital nach oben gegangen. Das heißt, die Fähigkeit, auch konjunkturelle Schocks zu absorbieren, ist sehr, sehr viel größer geworden bei den Banken. Jetzt haben wir endlich, gerade auch in Europa, das Ende dieser unsäglichen Negativzinsphase. Das heißt also auch, die Zinsmarge fängt an, wieder erfreulicher zu werden, dann auch für viele Banken. Natürlich hat man jetzt in der Phase, wenn eine Rezession droht, natürlich die Ängste über Kreditausfälle. Mhm. Das ist ganz klar ein Thema, was auch Banken belasten dürfte auch in den kommenden Quartalen. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch fundamental, wie sich gerade auch die Rentabilität, die Qualität verbessert hat. Mhm. Und von der Seite her ist es durchaus auch weiterhin eine lohnenswerte eben auch Position im Portfolio. Und ich glaube, wir haben vorhin auch unterhalten, ich glaube, es ist momentan wichtig auch im Portfolio eine gewisse Ausgewogenheit auch zwischen Zyklik, wo eher die Banken dazugehören, und defensiv zu haben.
Ja.
Und ich würde mal sagen, in diese zyklische Tasche gehören da auch eher die Banken, die jetzt deutlich gesünder aussehen als noch vor 10 Jahren.
Und was würden Sie noch in ein Portfolio packen? Sie haben gesagt, Anleihen sind wieder interessant, also, aber sind Sie noch bei Aktien eher übergewichtet oder wie komme ich jetzt am besten über diese rezessive Phase, egal ob es tief oder nicht so tiefe Rezession?
Also ich denke so, die Makrounsicherheit ist momentan ja sehr hoch.
Ja.
Man hat das große Fragezeichen. Ich würde mal sagen, lass mal die unrealistischen Szenarien weg. Wahl zwischen Soft Landing, das bedeutet, wir haben die Tiefstände schon längst gesehen auf den Aktienmärkten. Aktienmärkte sind durchaus attraktiv bewertet in diesem Szenario. Das wäre eher ein Szenario, um die Aktien aufzustocken, aber auf der anderen Seite das Risiko einer ausgeprägteren Rezession.
Ja.
Und das ist natürlich, wo Aktien auf dem jetzigen Niveau zu teuer sind. Das ist die eine Seite. Und dann hat man noch on top immer noch das Thema auch der politischen Risiken, die jetzt auch nicht weniger geworden sind in den letzten Monaten. Was für uns dann eben in der Summe sagt, wir wollen jetzt keine großen, aggressiven Positionen Aktienrenten eingehen. Wir fühlen uns mit einer balancierten, ausgewogenen, neutralen Positionierung komfortabel. Wir suchen die Opportunitäten innerhalb der Segmente.
Okay.
Und das sind eben auf der Aktienseite, wie wir darüber gesprochen haben, das sind Substanzwerte, das sind Dividendentitel. Aber das ist eben auch regional durchaus für uns Europa etwas attraktiver oder eben dann auch der pazifische Bereich, wo jetzt mit der Öffnung Chinas, mit dem Ende des Lockdowns nochmal ein Wachstumsimpuls in die Region geschickt werden. Das ist ein Bereich, wo wir Chancen sehen und suchen. Und dann auf der Anleihenseite eben längere Duration, qualitativ höherwertige Anleihen, aber eben teilweise auch als Beimischung Emerging Market Anleihen, die für uns wieder attraktiver geworden sind.
In Lokalwährung oder
was? Auch in Lokalwährung, ja. Also, weil lokal gesehen haben dort die Zentralbanken viel früher und nochmal aggressiver agiert. Also ich habe ja vorhin auch gesprochen, wir haben ja hier bei uns erleben den aggressivsten Zinserhöhungszyklus der letzten 30 Jahre. Wir sind ja innerhalb jetzt, vor einem Jahr ist ja noch nichts passiert. Also es war gerade jetzt im März letzten Jahres, wo mehr oder minder die Fed begonnen hat, mit einem vorsichtigen Schritt die Wende einzuläuten. Und jetzt gehen wir schon Richtung 5%. So schnell sind die Leitzinsen, so schnell und so hoch sind die US-Leitzinsen in den letzten 30 Jahren nicht erhöht worden. In den Emerging Markets ist es noch dramatischer. Wenn wir mal den Median-Leitzins von den großen Emerging Markets Zentralbanken nehmen, sind wir von einem Niveau von 1,75 innerhalb von über einem Jahr oder anderthalb Jahren auf 7% hochgeschossen.
Und können sich das Brasilien und Co. noch leisten?
Das können sie schon, aber jetzt ist dann eben auch der Punkt angekommen, wo wir sehen, dass viele Zentralbanken, eben auch Brasilien, am oberen Ende des Zykluses angekommen sind. Die Inflation kommt da auch zurück. Die Wirtschaft hat auch schon Bremsspuren, die man sehen kann.
Aber natürlich für den Anleger interessant.
Und das kann für den Anleger eben auch spannend sein, weil man dann eben nicht nur einen hohen Coupon bekommt, sondern eben auch noch den Rückenwind von der Duration, wenn entsprechend die Renditen dort auch wieder beginnen zu fallen. Und das ist natürlich alles noch unter der Prämisse, deshalb ist es sicherlich eher, ich würde mal sagen, High-Risk, High-Return Investment, alles unter der Prämisse, dass der Dollar einigermaßen sich benimmt und nicht wieder fest wird.
Ja, er wird ja gerade wieder fest. Haben Sie damit gerechnet, beziehungsweise gehen Sie immer noch davon aus, dass der Dollar aber schwächer wird gegenüber dem Euro?
Also wir sehen den Dollar moderat schwächer. Also wir sehen, langfristig gesehen haben wir auf 10 bis 15 Jahre mehr oder minder einen Gleichgewichtskurs beim Dollar zum Euro von 1,27. Also da ist für uns ist der Dollar eine der teuersten Währungen der Welt. Aber natürlich, solange auch die politischen Risiken so hoch sind, solange man sich noch nicht so ganz im Klaren ist, wie weit geht die Fed jetzt oder nicht, das ist jetzt so kurzfristig, was den Dollar auch nochmal gestützt hat, neigt er etwas zur Stärke. Aber wir gehen trotzdem davon aus, dass der US-Dollar dann auch etwas schwächer wird. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, weil wir durchaus auch jetzt konjunkturell etwas andere Dynamiken sehen. Dollar ist ja manchmal auch, der Dollar ist ja manchmal auch so eine Reflexion der internationalen Kapitalströme. Mhm. Wo das internationale Kapital schaut, wo habe ich jetzt die besten, vielleicht auch Renditenaussichten? Mhm. Mhm. Und was kann sich mehr oder minder ändern, dass die Anleger jetzt wieder zurückkehren aus dem sicheren Hafen, Dollar, und wieder in die Welt gehen, was dann mehr oder minder auch einen schwächeren Dollar nach sich ziehen könnte? Auf der einen Seite fällt mir da Asien ein, dass auch jetzt durch diesen Wachstumsimpuls aus China heraus, wo die ganze Region davon profitieren sollte, dass da wieder mehr Geld geht. Aber auf der anderen Seite auch Europa. Europa hat jetzt mehr oder minder das Schlimmste vermeiden können über den Winter. Und die europäische Wirtschaft kann sicherlich jetzt gerade auch von der Erholung in Asien etwas mehr profitieren als die US-Wirtschaft. Mhm. Und das Zweite ist eben auch, wie ich vorhin geschildert habe, dass der US-Konsument halt eben auf etwas tönenden Füßen steht. Das heißt auch, sagen wir, die wirtschaftliche Verlangsamung aus den USA heraus könnte in den nächsten Monaten deutlich umfangreicher sein als in Europa. Das heißt, relativ gesehen sind wir stabiler, was das Wachstum betrifft. Zwar auf einem niedrigeren Niveau wie die USA,
aber stabiler.
Mhm. Und das kann eben auch mit dazu beitragen, dass dann der Dollar etwas schwächer wird. Und das wäre dann auch ein Umfeld, wo Emerging Markets auf der Aktien-, aber eben auch auf der Anleihenseite dann auch ein lohnendes Investment sein können.
Und wie gesagt, auch für Langfristanleger empfehlen Sie Dividendentitel?
So, absolut. Also
Qualitätstitel sind
Aktien generell, aber wir erwarten, dass man eben dann auch über den Fokus auf Dividendenaktien bei dem aktuellen Bewertungsniveau noch mal etwas mehr verdienen kann als mit der Aktie allein.
Das ist sehr spannend, weil eigentlich ja die Aktienprämien doch ganz schön zurückgekommen sind. Aber trotz allem bleiben Sie dem Aktienmarkt hold.
Wir bleiben ihm einigermaßen mit angezogener Handbremse gewogen, ja.
Okay. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie immer sehr spannend.
Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!